Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Thema Wildcat statt Cloud. Vorerst so ein bisschen vorneweg, ich bin seit ein paar Tagen irgendwie mit Fieber im Bett und habe jetzt nicht die großen, tollen Folien vorbereitet. Dafür hoffe ich umso interessanteren Inhalt. Ihr dürft nicht allzu viel erwarten, weil das Thema an sich noch relativ neu ist und die Diskussion dazu vielleicht auch. Ich werde das noch relativ kurz halten und dann hauptsächlich auch bitten, dass ihr dazu irgendwie mitteilt, falls ihr Erfahrungen in dem Bereich noch habt. Da komme ich gleich noch dazu. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt erstmal keine Folie, sondern einen alten Retro-Look vor 20 Jahren. Also, es geht hier um die Verwaltung von sensiblen Daten in kleinen Organisationen.
Ja? Kannst du die Schriftgröße noch ein bisschen größer machen?
Da geht es darum, dass wir in kleinen Organisationen unsere Daten halt, die sensibel sind, selber verwalten wollen. Und jetzt, bevor ich hier groß was erzähle wegen sensiblen Daten, das wissen wir wahrscheinlich alle irgendwie, dass das irgendwie nicht so toll ist bei irgendwelchen kommerziellen Anbietern, in irgendwelche Wolkenlösungen so Termine und Adressen zu geben, die sensibel sind, oder? Da soll ich da nochmal drauf eingehen. Oder wissen hier wirklich alle, dass wenn man das zu so einem Anbieter gibt, dass der das analysiert und mit den Daten macht, was er möchte und im Notfall auch ohne irgendwelche Rückfragen an Behörden rausgibt. Muss man da noch viel zu sagen? Okay. Ja, wie gesagt, das Ganze entstand in einem Umfeld, wo hilfsbedürftige Leute beraten werden, die aber auch wieder Anfeindungen ausgesetzt sind und damit einem größeren Risiko auch von physischen Angriffen. Da gab es dann teilweise Anschläge und Bedrohungen und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn da den Leuten da geholfen wird und die beraten werden, dann haben die halt zum einen keine Lust, dass ihre Adressdaten sozusagen kommerziellen Anbietern überlassen werden, wo dann da vielleicht steht, der da und da irgendwie verletzt worden hat, das und das Trauma, was auch immer, das soll nicht bei kommerziellen Anbietern landen. Zum anderen sind da relativ hohe Sicherheitsanforderungen an die Daten vorhanden, was halt irgendwie die Einwirkung von außen angeht. Und so ging es halt darum, diese Daten irgendwie sensibel selber zu verwalten, das heißt kein Datenzugriff für Datenkranken und auch falls mal staatlicher Zugriff darauf erfolgen sollte, ja, dass das irgendwie transparent geschieht und im Prinzip eine echte Hausdurchsuchung nötig ist, das kriegt man mit im Gegensatz zu einer Behördenanfrage bei einem Provider, kriegt man sowas mit und kann sich juristisch auch wehren, das heißt, da kann dann ein Anwalt auch prüfen, ist das tatsächlich irgendwie der Fall, dass das rausgegeben werden soll und man kann sich damit auch auseinandersetzen, da läuft das nichts im Geheimen ab. Und das Umfeld beschreibt ja schon recht gut, da ist nicht allzu viel Kohle dahinter, das heißt, da kann man jetzt nicht eine Firma beauftragen, die dann mal für 30.000 Euro irgendwas da hinstellt. Und so ging es darum, in dem Umfeld im Prinzip einen kleinen eigenen Server mit möglichst wenig Kosten da aufzustellen. Und was man zu den ganzen Sachen sagen kann, was die Ressourcen angeht, das sind ja so Daten wie Termindaten, Adressdaten und Aufgabendaten und dann noch irgendwie Fallbearbeitungsdaten, wo man dann halt irgendwie Notizen zu irgendwelchen Vorfällen anlegt. Das sind alles von den Datenmengen her ist das vernachlässigbar bei den heutigen Bandbreiten. Das sind, selbst wenn ihr eine Adressliste habt von 1000 Leuten, wenn da jeder irgendwie ein paar hundert Kilobyte hat oder sowas, das ist nichts, wo man eine Standleitung braucht mit zig Megabit und so weiter und so fort. Man braucht nicht viel Rechenpower, um das Ganze auszuliefern, auch verschlüsselt und um das Ganze zugänglich zu machen. Und das Gleiche gilt dann für den Speicher. Da braucht es keine super großen RAID-Systeme mit zig teuren Festplatten, die Strom schlucken. Und deswegen wurde in dem Umfeld dann einfach als Server-Hardware ein super schwacher Billigrechner genommen, der aber möglichst lüfterlos ist. Das war so. Oh. Der lüfterlos ist, was heutzutage bei irgendwelchen Atomprozessoren mit irgendwelchen Desktop-Kisten, die gerade mal ein Gigahertz haben oder sowas, überhaupt kein Problem ist. Das hat den Vorteil, dass es stromsparend ist, und wenn man das Ganze dann noch in den Schrank stellt, wo es nicht so einstaubt, dann läuft so ein Ding, obwohl das billig ist und irgendwie im Prinzip super normale Sachen, läuft das teilweise jahrelang ohne Probleme durch. Was wir bei dem Projekt noch gemacht haben, was die Sicherheit angeht, klar, Backup ist irgendwie Pflicht, ne? Aber das ist halt wieder so ein Umfeld, wo ganz normale Leute arbeiten und keine Linux-Freaks. Ja? Das heißt, da gibt es dann nicht den Admin, der da irgendwie sich an den Server einloggen kann und sich drum kümmern kann, oder dass die Backups irgendwie regelmäßig getauscht werden und was auch immer. Ich habe ja gesagt, die Datenmengen sind super gering, und wir haben dann als Backup-Lösung einfach eine SD-Karte genommen, die kann man sich für 4 Euro im Laden kaufen. Die kann die Sekretärin einfach neu mitbringen, kann sie da in den SD-Slot von diesem Billig-PC reinstecken. Und das Backup wird dort regelmäßig dann runtergeschrieben. Das braucht keine spezielle Formatierung, die kann das aus dem Laden einfach wirklich in dieses in diesen Slot stecken, es wird aufgemacht und jede Nacht nochmal ein neues, beziehungsweise alle paar Stunden, je nachdem, wie arg man so der Festplatte vertraut. Da das so geringe Datenmengen sind, kann man das ja zigmal am Tag machen und kann trotzdem irgendwie monatelang das Backup drauf haben. Und bei der Lösung, die wir da mit dem Backup-Tool gemacht haben, muss man auch nicht gucken, ob es genug Platz auf der Karte gibt. Das überschreibt dann irgendwie die ältesten Sachen dann automatisch. Weil, wie gesagt, in so einem Umfeld, das wird einfach reingesteckt, da guckt keiner dann nochmal, ob das tatsächlich irgendwie Platz drauf hatte oder nicht. Und was der große Vorteil nochmal dran ist bei so geringen Datenmengen, das Backup ließ sich mit PGP machen. Und das hat den Vorteil, dass mehrere Keys damit möglich sind. Und das ist halt auch deswegen nötig, dann kann jeder Mitarbeiter, der als vertrauensvoll irgendwie gilt, kann dann sein eigenes Passwort, seinen eigenen Key dann irgendwie in diese Lösung mit rein tun und muss sich kein Standes merken. Das gleiche gilt für die Festplatte. Das Ding steht dann halt natürlich irgendwo in irgendwelchen Vereinsräumen oder bei irgendjemand teilweise privat, je nach Organisationsform. Dann macht es natürlich Sinn, wenn dann irgendwelche Angriffe kommen von außen. Es kann ja passieren, dass tatsächlich irgendwie die Kiste mal mitgenommen wird, was im Rechenzentrum unwahrscheinlicher ist. Das heißt, die Festplatte bei dem ganzen Ding ist auch verschlüsselt. Das mit DMCrypt Lux, und das hat den Vorteil, dass es in Debian und Ubuntu halt schon im Installer integriert ist. Das heißt, das kann mein Praktikant tatsächlich irgendwie von Grund auf neu installieren, ein paar Passwörter setzen, ohne dass ich da groß Spezialwissen brauche. Und es hat den Vorteil, dass Lux mehrere Keys auch wieder anbietet. Das heißt, kann sich jeder Mitarbeiter bis zu einer Handvoll irgendwie sein eigenes Passwort merken, falls tatsächlich mal ein Stromausfall sein sollte und die Kiste dann vom Passwort her neu eingegeben werden müsste. Dann gibt es in so einem Umfeld natürlich dann auch wiederum kein Geld, um jedem Mitarbeiter einen Laptop zu geben, falls er von zu Hause was eingeben möchte. Und wenn das mit irgendwelchen trojanerverseuchten Windows-Laptops oder sowas passiert, ist halt schlecht bei diesen Daten. Da kann man auch Debian-basierte Live-CDs relativ einfach machen und kann dort auch die Keys von den SSH vom SSH-Schlüssel des Servers irgendwie schon rein integrieren, relativ einfach. Und es lässt sich zu Hause einfach starten und man hat eine sichere Umgebung. Das, da arbeiten wir auch gerade dran, so eine kleine Distribution, wo man das mit diese eigenen Lesezeichen reinmachen kann in diese Distribution und das Zertifikat. Wie gesagt, die Datenmengen sind ja relativ gering, sei es jetzt bei Adressen, Aufgaben oder irgendwelchen Formulardaten. Da reicht dann wirklich der Standard-DSL-Anschluss, der dann vor Ort im Büro da ist. Und laufen tut das dann, wenn man dünn DNS benutzt. Und das kennen wahrscheinlich alle, ne? Brauche ich nicht erklären. Da ist jemand, der da eine Erklärung braucht. Okay, ganz kurz, Meister. Wenn du einen Server irgendwo aufbaust, musst du den ansprechen können. Das heißt, meistens passiert das über Domains, ja, xy.de. Und dann tut die Domain auf die IP-Adresse und dazu brauchst du aber ja dann eine Standleitung mit einer festen IP-Adresse oder alternativ im Rechenzentrum dann was mit einer festen IP-Adresse. Und das hast du da halt nicht, weil das teurer ist. Und da gibt es dann einen Dienst, der DynDNS heißt, und der bietet dir im Prinzip eine Subdomain an, wie xy.office.net und dein Server ist dann dafür zuständig, alle paar Minuten dem seine aktuelle IP zu geben. Und dann kann diese erreicht werden über diese Subdomain. Mhm. Und dazu braucht es halt eine Einstellung beim Port Forwarding im Prinzip, beim Router. Das ist halt nötig, das ist Zusatzaufwand. Ja. Dann haben wir uns irgendwelche Groupware-Lösungen dazu angeguckt. Und uns ist halt aufgefallen, bei den alten Sachen, sowas wie E-Groupware oder sowas, das ist dann ein Umfeld, das besteht nicht aus Leuten, die Informatikkonzepte können. Und sowas wie eine Web-Applikation bedienen, ist uns völlig logisch, ja, dass man da, bevor man irgendwas tut, dann irgendwie auf OK drückt und es überträgt, die Daten in seinem Webformular hat oder was auch immer. Das ist so ein Normalanwender oder Anwenderin oder so Praktikanten, die haben keine Ahnung von der Technik, die sind dort da, die kennen sich aus mit Politik oder Soziologie oder Psychologie und beraten da die Leute, die müssen keine HTTP-Konzepte und so weiter halt können. Und deswegen ist das Problem, das Zeugs muss halt, wenn es in einem normalen Umfeld hat, von der Usability eine ganz andere Sache erfüllen, als wenn wir untereinander ein paar Sachen tauschen. Und da kann ich nur sagen, wir haben uns dann zum Beispiel für Teil entschieden, was hier in dem Fenster zu sehen ist, das ist die so eine Abspaltung von e-Groupware. Und die haben das sozusagen als Rich Internet Application hier umgesetzt und bietet sowas wie Adressbuch, Aufgaben und Filtersuche und so weiter hier an. Das ist halt für einen Normalanwender oder die Anwenderin gut bedienbar, sobald man ein bisschen Schulung kriegt oder das Konzept mal erklärt oder verstanden kriegt. Also ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, dem das Konzept hier mit den Reitern und den Links nicht klar wäre?
Ja, ist hier wahrscheinlich den meisten Leuten klar, aber auf den ersten Blick, finde ich, sieht es durchaus etwas erschlagend aus für viele Anwender, die jetzt so zu den Funktionen. Weil halt sehr viele Köpfe und so auf einmal da sind und so. Und das ist, also Facebook sieht da halt hübscher aus, ne? Das ist, ne, also das ist Master Dinge für solche Sachen.
Also das Ding war auch, dass ich, also hier, ich sehe dann nach ein paar Klicks auch klar, wie das funktionieren würde. Das ist in so einer normalen Leute-Umgebung nicht der Fall. Ja? Die haben dann tatsächlich so eine kurze Einführung gebraucht, um überhaupt mal das mit den Reitern und so weiter zu verstehen. Das heißt, denen kann man nicht einfach irgendwas hinknallen. Ja, da braucht es dann tatsächlich auch ein bisschen Input und braucht ein bisschen ganz konkrete Sachen. Wenn jemand irgendwie eine Adresse bearbeiten will, dass er hier Notfall Schritt für Schritt mal kurz das nachmachen kann. Das heißt, das war auch so ein Teil. Es hat auch den Vorteil des Teils, dass es halt relativ mächtig ist. Und von der Grundstruktur her hat es halt noch den Vorteil, dass es mit Standards arbeitet. Man kann alles schön exportieren und importieren von XML, PDF, wie auch immer. Das ist halt relativ offen. Auch wenn man jetzt sagen würde, in 2 Jahren gibt es was richtig Tolles, ne, dann ist das nicht eingesperrt. Und das andere ist, dann wollte ich euch noch vorstellen, ein Projekt Outloads, was dann eher vielleicht in die Richtung wie Facebook und Kram funktionieren wird. Das ist die Frage, das kennt ihr vielleicht auch schon wahrscheinlich, ne, in so einem Umfeld hier. Aber das hat halt irgendwie, haben ein paar Leute aus dem KDE-Umfeld gestartet und da lockt man sich ein und dann hast du hier halt irgendwie diese verschiedenen Apps, nennen die das, vom Kalender. Vom Kalender bis Adressbuch, das wäre dann Kontext, ne? Und da sieht man dann halt so, das ist noch von den Apps her relativ am Anfang und damit würde ich halt im Moment noch keine paar tausend Adressen nach Kategorien oder sowas verweisen wollen. Allerdings hat das halt auch den Vorteil, dass es, falls es in einem ganz kleinen Umfeld wäre, so mit paar Kollegen, die nur wirklich ein paar Sachen zusammenarbeiten müssen, ist das halt relativ einfach und braucht nicht allzu viel Schulung. Das wäre auch noch was ich zeigen wollte. Wer es ganz groß will, die CT empfiehlt zum Beispiel Zarafa, da hat man einen ganzen Outlook-Client auf seinem Server oder nicht auf Outlook-Schleich-System. Dann bei Wissensmanagement oder Sachen, wo Infos abgespeichert wurden, wo ist wie was zu finden, was ist wann wie gelaufen, passiert, ja, da kann man irgendwie MediaWiki empfehlen, dazu brauche ich wahrscheinlich überhaupt nichts mehr sagen. Ja?
Dann noch eine kurze Frage zu der Uncloud. Bietet das Schnittstellen nach außen? Also kann ich meine Kontakte exportieren?
Ich komme gleich dazu zu dem Thema, aber falls ich den Aspekt jetzt nicht ganz so tief mache, wie es dich interessiert, fragst du nochmal, weil ich sage dazu noch genau zu diesen Sachen was. Ne? Ja, wie gesagt, zum Wissensmanagement eignet sich ja MediaWiki hervorragend. Das kennt hier jeder und jede, oder? Wenn man eine MediaWiki nicht kennt, nein. Okay, Wikipedia aufgehen, das ist die Software. Ja? Allerdings gilt da wieder wie das gleiche zuvor mit der Software. Das ist von der Syntax her zu kompliziert für stinknormale Leute. Ja? Das geht nicht, dass man jetzt sagt, du machst die Verknüpfung mit ein paar Klammern und machst die Syntax, schließt alles. Das ist wieder viel zu kompliziert. Und da kann ich dann nur empfehlen, da gibt es eine Erweiterung, die heißt Semantic Forms. Ich habe das jetzt gerade noch nicht geöffnet. Allerdings, was der Vorteil von Semantic Forms ist, man kann da als Admin so ein paar Sachen definieren, so ein Formular mit ganz einfacher Syntax. Ich muss mal kurz gucken, ob es das bringt. Ich brauche mal ein Beispiel einfach auf. Das ist dann irgendwie so ein Semantic Forms Formular, das heißt, dieses Bearbeiten, was ihr vom MediaWiki kennt, ändert sich dann nicht, dass da der Quelltext kommt, den MediaWiki-Syntax, sondern es kommt ein Formular. Und das sieht dann so aus, da gibt es dann verschiedenste Sachen, da kann man alles definieren, wie man möchte. Es gibt so tolle Sachen wie Auto-Completion und Auswahl aus verschiedenen Kategorien und so weiter und so fort. Das ist eine echt nette Sache. Und zusammen mit dem Mit dem Semantic Media Wiki könnte man dann irgendwie auch so Übersichten erstellen, wie geht mir hier alle Datensätze aus, wo bei Position is difficult kommt, und man kann damit richtig viele verschiedenste komplizierte Abfragen total einfach lösen. Und wie gesagt, das begreift dann auch jemand, der dann irgendwie da was editieren oder neu anlegen will. Wenn er auf Neuanlage geht, kommt das Formular und dann trägt er das in die Felder ein. Und die Verknüpfung macht man dann im Hintergrund, dass man sagt, das Wort aus dem Feld wird jetzt eingesetzt als Verknüpfung zu der oder der Kategorie, wie auch immer. Damit hat dann irgendwie jemand was zu tun, der Daten bearbeiten muss. Also ich habe schon gesagt, Usability ist da furchtbar wichtig, weil diese ganzen Informatik- und Syntaxkonzepte in so einem Umfeld nicht funktionieren. Wenn da nicht wirklich vor Ort die ganze Zeit jemand da wäre, und das ist illusorisch, dass man da irgendwie auf ewig da Leute betreuen kann. Und was noch so eine Sache ist, Doku ist halt irgendwie wichtig, und zwar auch für den Admin, ja. Ich kann jetzt, wenn jemand wirklich geübt ist, im MediaWiki installieren, weil er das fünfmal am Tag macht, kann ich den notfalls sagen, änder mal kurz das Passwort von dem Benutzer, der hat es nämlich vergessen. Ja? Dann kommt ihr mit ein bisschen Suche dahinter, wie das funktioniert, oder guckt euch einen Faden um, da gibt es ein Script Change Password PHP 3, aber erstens hat in so einem Umfeld niemand die Zeit dazu, und zweitens wissen sie auch überhaupt nicht, wie ob sie sich trauen sollen, da irgendwelche Skripte in den Tiefen des Verzeichnisbaumes auszuführen. Und das heißt, da wäre auch eine Doku wichtig, so in der Form. Das haben die dann so bekommen, dass die wirklich hier auswählen können, um was es geht. Ja, Verwaltung von Wiki-Nutzerinnen, und dann steht da 1, 2, 3, 4 und fertig. Und ich habe selber festgestellt, selbst nach einem halben Jahr, nachdem ich das mal eingerichtet hatte und es einmal für die kurz machen wollte, wusste ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, in welchem Verzeichnis liegt jetzt das Admin-Skript, wie auch immer. Das spart dann selbst mir Zeit. So ein ehrenamtlicher Admin, der so ein bisschen Windows und rudimentäre Linux-Kenntnisse von seiner Ubuntu-Desktop-Installation hat, der ist total überfordert, wenn er nicht wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Sache hat. Genau das gleiche bei Festplattenpasswörter verwalten. So klappt das halbwegs, weil man dann wirklich copy-pasten kann. Ja, und die typischen Sachen sind dann halt, irgendein Benutzer vergisst sein Passwort, das muss man neu setzen, man muss neue anlegen, weil jemand irgendwie da ein Praktikum anfängt oder was auch immer, oder einen neuen Job. Fluktuation ist da groß, und kann auch passieren, dass der Admin das Passwort vergisst. Ne? Dann muss man das Hochpasswort irgendwie für die Admin-Sachen dort neu setzen. Und das geht natürlich einfacher, wenn man hier so eine Admin-Doku hat und sagen kann, sich Admin-Zugang verschaffen. Ne? So. Und wie ich schon sagte, da komme ich ja zu dem Punkt von dir so, ne? Ich finde, bei allen Sachen ist die Integration in ein System wie jetzt Ubuntu oder Debian total wichtig, weil ich kann denen nicht irgendwie ein System hinstellen, wo ich per Hand irgendwelche MediaWiki-Archive entpackt habe, und das liegt dann in war www.mediawiki oder sowas, so die neueste Version zu dem Zeitpunkt, ja, aber da kann ich niemandem von denen sagen, in einem halben, dreiviertel Jahr oder wann auch immer, wann eine Sicherheitslücke kommt, date das doch mal ab oder sowas. Und ich kann einem Praktikanten oder einem Admin in so einem Bereich nicht sagen, installiere das mal selber, du weißt ja, wo der Apache-Pfad ist, und installiere PHP-Module und was auch immer. Und das Nette daran ist, gerade bei den Paketen wie Semantic Forms, MediaWiki und so weiter, wenn ich da einen Ubuntu-Server habe, ja, dann ist das apt, get, install und dann sem Forms, sem MediaWiki. Das kriegt dann halt auch wirklich fast jeder hin, falls man das neu aufsetzen muss.
Also ich habe jetzt in der Integration verstanden, wie ich mein Telefon da anbinde, um Kontakte zu synchronisieren oder Kalender-Einträge.
Nee, ich meine jetzt wirklich
das. Geht das nicht? Oder
kann ich da nochmal was zu sagen? Was ich meine, ist die Integration in so eine Standarddistribution. Wenn die Lösung dort drin ist, dann Und dann lässt sich damit halt irgendwie arbeiten und dann den Auto-Updates installieren, nicht installieren, ausführen lassen. Das heißt, wenn ihr irgendwas bastelt in der Richtung, ja, es mag sein, dass das ewig dauert, bis man das irgendwo dort reinkriegt, aber irgendwie so auf die Zeit gesehen, nach, selbst wenn das erst nach einem Jahr gescheit drin ist, die Zeit vergeht auch irgendwann und dann können es ganz normale Leute eben nutzen und nicht irgendwelche Spezialisten, die da mit Make und was auch immer arbeiten. Und wie gesagt, das sind so Ansätze, die wir so als Erfahrung da mitgenommen haben. Und es gibt jetzt die Projekte, die ich euch nochmal ans Herz legen wollte. Das eine ist halt, wie schon gezeigt, das Homecloud. Dann gibt es nochmal von der Free Software Foundation aus dem Umfeld wird es zumindest ein bisschen gehypt, aber es gibt das Projekt Freedombox und da geht es um all diese Dinge, dass man mal zusammensammelt, was sind tatsächlich Lösungen, die man selber selber auf seiner eigenen Hardware und auf Mini-Teilen, die wenig Strom brauchen und zu Hause sind, irgendwie installieren kann. Und das Ganze ist halt alles total am Anfang. Aber ich finde das halt eine sehr wichtige Sache, dass das mal halt so zu gemeinsamen Lösungen kommt, wo alle mal irgendwie an einer oder wenigen Lösungen arbeiten und dann auch wirklich was bei rauskommt, was nachhaltig ist. Und das Ding ist, ich möchte halt diese Sachen zum einen kurz vorstellen, habe ich ja jetzt irgendwie getan, ne? Und damit habe ich im Prinzip jetzt euch auf was in den Anfängen ist hingewiesen und möchte eine Art Diskussion starten oder vielleicht ist jemand fitter, hat schon mehr Erfahrung und ja.
Ja, okay. Ich würde sagen, mit dem Media-Wiki, das ist, in der neuesten Version gibt es einen Bug, dass die Wikibooks nicht mehr funktionieren. Das ist relativ lästig, wenn man Wikibooks schreiben will und kann man die nicht mehr im User-Space und auch nicht mehr im allgemeinen Namensraum von Wikibooks speichern.
Ja,
das ist eigentlich eine recht nützliche Funktion. Da wir mal jetzt anhand dieses User-Manuals, das könnten die Leute eigentlich mit der Wiki-Funktion selber aus dem Wiki generieren. Also nehmen sich die interessanten Aspekte, also die interessanten Artikel aus dem Media-Wiki raus, die, sagen wir mal, ein Erfahrener geschrieben hat und fassen sich daraus eine eigene Anleitung zusammen.
Ja, das wäre vielleicht jetzt irgendwas, was jetzt im Rahmen dieses Freedombox-Projektes Sinn machen wird, aber nicht jetzt wirklich vor Ort bei den Usern. Aber wie gesagt, wenn ihr denkt, das Konzept an sich ist auch schon total nicht funktionierend oder sowas, oder haltet ihr das für sinnvoll, überhaupt die Daten selber zu Hause zu halten, zu pflegen und so weiter und so fort, ne? Wie gesagt, das ist alles am Anfang und ich will es ein bisschen promoten und ein bisschen zeigen, warum das nötig ist.
Also ich denke, das größte Problem bei solchen Lösungen ist dann immer die Interaktion mit der Außenwelt. Also wie kann ich dort externe Telefone zum Beispiel anbieten, wenn ich eine VoIP-Anlage noch mit habe? Oder wie kann ich es mit dem Handy synchronisieren, dass ich meine Kontakte auch auf dem Handy mit dabei habe und die Termine? Also ich denke, das ist aber ein Problem, was eigentlich nicht jetzt nur bei deiner Lösung, also was da jetzt bis jetzt noch offen ist, weil jetzt hast du ja noch nichts dazu gesagt.
Ja, sorry, ich habe es vergessen. bei Teilen zum Beispiel ist das möglich mit dem Active Sync und so.
Also da muss man halt auch noch irgendwie einen Weg finden, dass das einfach funktioniert. Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt überlege, ein Android-System, ne, ich gebe dort, auch wenn es über Google läuft, dann ist alles nicht so tolles, aber es funktioniert halt einfach. Ich habe ein anderes System, ich gebe dort meine Zugangsdaten ein und ich habe Kontaktdaten da, auf einfache Art und Weise, ohne da lange hin und her kopieren zu müssen oder große Aufwendung oder große Anstrengung tätigen zu müssen. Und dann, ich denke, so ein Teil ist dann auch ganz wichtig, um da auch dann Akzeptanz zu
haben. Aber kein großes Problem eigentlich. Also ich benutze zum Beispiel Ecoware, da hast du dann so ein RPC-Plugin dabei, also das musst du, das ist dabei. Und du musst du dann einfach bei Android irgendwie die Panambol-App ziehen oder halt irgendeine vergleichbare App, die Sync im L kann, gibst deine URL ein, Benutzername, Passwort und hast deine Kontakte und Adresse und so weiter.
Und die Termine funktionieren das dann auch?
Ja. ist, was ich halt als Problem sehe bei den alten Sachen, ist, dass es alles SyncML ist. Und SyncML wird ja gerade ziemlich tot geredet. Also es läuft ja alles nur noch über CalDAV und solche Geschichten, weil die Leute wollen ja immer online sein. Aber ich sage da immer, redet es mal nicht so tot, weil ich drücke auf den Knopf und synchronisiere das als einzelner User, der immer nur an einem Gerät sitzt. Ich brauche da nicht ständig irgendwie jetzt den neuesten Termin, den ich selber vor 5 Minuten eingetragen habe, auf allen anderen Devices auch. Ja. So, weißt du vielleicht, wie das bei Tein und den anderen Sachen ist, ob das funktioniert mit dem Sync und was es da für Protokoll gibt?
Ich glaube, ActiveSync benutzen die bei Tein. Also die sind da auch richtig, richtig hinterhergewiesen bei den Sachen. Die machen das ja als Firma und haben das dann in so einem Umfeld. Wo sowas halt irgendwie Standardbenutzung ist. Aber ich bin da jetzt auch nicht so super tief drin mit den Synchronisierungssachen, ja. Weil in dem Umfeld da ging es dann tatsächlich darum, dass sie überhaupt im Büro mal irgendwas haben, womit sie sich zusammen rauchen können. Aber wie gesagt, es ist alles noch super am Anfang. Und was ich euch empfehlen kann dazu, ist diese FSFE-Seite, Cloud Computing, weil da gibt es auch dann schon ein bisschen tiefergehende Vorträge zu diesen ganzen Ideen und was es für Initiativen gibt und so weiter und so fort.
Okay. Ja? Ich habe noch eine Anmerkung zu dem Wiki. Ich finde, was ich ein bisschen besser mache in so einem Umfeld, weil MediaWiki das Problem beziehungsweise die auch Stellung gehabt, dass es halt ein offenes Wiki sein soll. Also spricht man erstmal mit Nutzerverwaltung, aber man hat keine wirkliche Rechteverwaltung. Das kann man auch mit Plugins danach bauen, das ist aber eher, sagen die Media-Wiki-Leute selber, das kann man machen, aber es ist den Anspruch auf Vollständigkeit. Was sich besser anbietet in dem Fall, finde ich 9.9. Das hat zwei Vorteile, es hat halt diese ACLs und es hat einen zweiten Vorteil, dass es halt wirklich ein bisschen gegeben war.
Wobei, wenn ich dazu anmerken kann, also das stimmt, was die rechte Sache angeht, ist MediaWiki teilweise dann natürlich nicht so geeignet, da Differenzierungen zu machen. Allerdings denke ich, dass das, ob es jetzt MediaWiki oder Moin ist schon wieder alles viel zu hoch angesetzt von dem, was wirklich fehlt, wäre jetzt irgendwie so eine Art Box oder Pleit, wo dann wirklich der Admin von so einem Verein oder einer Institution einfach die CD einlegt und einen Rechner dahinter hat und dann wirklich nichts mehr installieren muss oder sowas, das automatisch halt passiert und eingerichtet wird. Und das machen die halt mit diesem Freedombox-Projekt halt ein bisschen weiter unten, da fehlt es ja. Mit Server betreiben, wie gesagt, das Aufsetzen von so einem Server, das ist ja das, was dann im Prinzip der Laie hinkriegen soll. Und es wäre ja möglich. Okay, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, falls ich jemanden überhaupt nicht wahrgenommen mag, der viel früher dran war. Ne?
Also um deine Wölkchen noch zu ergänzen, es gibt auch Frank, ich weiß nicht, ob ihr das so sagt, das hat mich jetzt wohl der Tina, das kenne ich selbst nicht, vorgestellt hat, ist fast identisch, ich weiß jetzt nicht, was der Umfang von den Tina ist. Hast du auch keine Arbeitsplätze und das Usability-mäßig auch richtig genial gemacht. Also kann jeder, der mit Word umgehen kann, meine Mutter kann das auch benutzen und so weiter, und dann hast du eben auch die Möglichkeit, verschiedene E-Mail-Protokolle oder E-Mail-Adressen mit auf Workspace sozusagen aufzuteilen und eben mehr schlau sozusagen.
Wenn du es da von Frank Office,
ja.
Da bezahlst du dann halt eine Lizenz, wenn du mit deinen Geräten kommunizieren möchtest. Die das nur eine schmale Version.
Also die schmale Version, die reicht mir vollkommen aus eigentlich.
Dann hast du keine Devices, die du mit
haben. Na doch, ich synchronisiere schon teilweise, indem ich die halt mal abbaue. Okay, ich habe eigene Skripte programmiert, das stimmt.
Ja, aber diese Diskussion, die dreht sich ja jetzt wieder darum, so welche von den Anwendungen ist halt irgendwie so besser geeignet oder toller oder sowas. Ne? Und das ist ja das Nette, wenn die Anwendungen dann tatsächlich in Debian oder und damit dann in Ubuntu integriert sind, kann sich dann der Admin-Laie das mit einem apt-get oder mit einem Software-Center-Click dann ja seine Wahl der besten Lösung irgendwie selber aussuchen. Das Problem ist halt dann schon so ein bisschen tiefer, ne? Wie setzt du eine Instanz auf? Und das wäre okay, kannst du.
Ja, ich würde sagen, ich finde das Projekt super. Also ich bin auch so ein Fan von Knoppix und so. Macht ihr denn auch so eine eigene Live-CD, sagen wir mal, wo dann nur VirtualBox drauf ist, dass man dann der virtuellen Instanz irgendwie einen Webserver laufen hat oder irgendwie. Oder gibt es da vielleicht mal ein Tutorial irgendwo, wo man wenn man selber so eine Live-CD dann machen kann, irgendwie, wie man sie gerne hätte.
Meinst du jetzt die für den Server oder für den kleinen?
Ja, Kleine? Das wäre eigentlich auch eine Idee, den Server dann mit auf DVD, halt Live-CD und dann...
Ja, das ist ja das, was ich so anregen möchte, dass man da so ein bisschen an solchen Sachen arbeitet und das bündelt. Und das sind ja genau so die Initiativen, die haben ja genau sowas vor hier, ne, bei dem Freedom House Project. Das ist im Prinzip alles noch am Entstehen, ist aber ein Debian-Projekt. Und im Prinzip finden all diese Diskussionen da jetzt statt, welche Software dort verwendet werden, wie läuft das mit der Authentifizierung, wie auch immer. Ne?
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu dem Ansatz. Du hast ja erwähnt, dass der Server dann im Büro steht und dass auch SD-Karten gesichert wird. Und hast aber auch zuvor mal gesagt, dass das transparent gegenüber staatlichen Zugriffen sein soll. Und im Falle...
Nein, staatlichen Zugriffe sollen transparent
sein. Ja, das ist... Ja, aber wenn es zu einer Hausdurchsuchung kommt, und das klang ja so ein bisschen raus, dass es das passieren könnte, wenn der Hausdurchsuchung kommt, dann ist der Server samt dem Backup weg.
Diese Hauptausdurchsuchung ist so ein Szenario, das ist so relativ wenig der Fall, außer ihr macht dann so Dresden-Nazi-Freibündnis mit so einem. Aber was jetzt mit dem Backup der Vorteil ist, es läuft auf so einer SD-Karte. Die kann man alle paar Tage wechseln und dann kann die jemand mitnehmen. Und der Vorteil ist, selbst wenn der oder die das jetzt irgendwo im Bus liegen lässt, das ist das Backup ja mit den Schlüsseln
angezogen. Also die Idee ist dann, dass der Chef dann, bevor es Büro zugeht, immer die Karte mitnimmt oder eine der Karte immer wechselt, dass immer eine dabei hat, die in die aktuellen Daten
braucht. Oder mal woanders ablegt oder sowas. Ne?
Wie ist das jetzt für uns?
Das muss man ja immer machen, man kann ja was
abziehen. Ja, aber das geschieht ja auch nicht von alleine. Das muss man die Leute erziehen, dass sie den
brauchen. Aber Schlüssel auch diesen. Ja, die Frage ist nur, ja, ich tue jetzt hier die SD-Karte, die ich mir gerade hier habe, tue sie irgendwie hier rein und nehme die da ist und nehme die mit heim, das kann halt jeder. Aber irgendwie jetzt irgendwie ein Admin, der ein Kassettenband da oben hat,
das ist besser als alles. Man muss bei denken, aber man muss so die Leute um ganz zu denken, so ein Ding nicht zu machen. Ja, und das ist ein Problem, weil die meisten vielleicht verstehen, warum das so ist.
Aber bei den geringen Datenmengen kann man sich auch vorstellen, dass man die Lösung halt als irgendwie einen Standard, den
es gibt,
wo es irgendwo ins Internet geht. Ja, das ist auch angedacht bei der Sache. Aber ich werde jetzt irgendwie das Backup-Teil in den nächsten Monaten noch entwickeln und will das halt irgendwie auch frei da in die Distribution mit reinbringen und so weiter. Aber es geht halt mehr grundsätzlich darum, das Konzept und die Ideen zu promoten, dass das vielleicht andere auch machen. Oder dass mir hier Leute sagen, ey, wir spinnen da total. Das geht nie. Ich meine, wer von euch
Also ich habe nur eine Frage zur Sicherheit dazu, weil du hast ja gesagt, wir basteln das Ganze möglichst lokal, also Zugriff physikalischer, wenn dann nur in diesem Haus, sag ich jetzt mal, wo es steht, oder in den Geschäftsräumen selbst. Die Clients werden mit Live-CDs und so weiter bedient, also dementsprechend auch relativ virenfrei oder trojanerfrei.
Können, das ist in der Praxis natürlich nicht.
Die Frage ist dann, ob dann die Synchronisation mit mobilen Geräten, die Handys ist, was überhaupt gewünscht ist, weil die Dinger können Flash, die können Java und so weiter. Wenn ich da das Ganze per USB-Port auf, selbst wenn der Rechner mit Live-CD läuft, ist da mal schnell trotzdem noch was dabei. Wie das jetzt mit der Online-Synchronisation aussieht, weiß ich nicht, da bin ich mir nicht genau beschäftigt, aber ich kenne es von anderen Firmen, wo es dann heißt, da dürfen überhaupt keine mobilen Endgeräte mehr synchronisiert werden. Weil, also ob das nun über Online oder sonst was ist, was
dann heißt, kann das Sinn machen, ja. Aber die Entscheidungsfreiheit hast du halt, ne? Ich meine, klar, wenn du dann synchronisierst mit irgendeinem sicheren Plattform, dann sind die Daten auch dort drauf und dort ist dann irgendwie das Leck. Das Ding ist, aber der Status quo ist halt, die Daten werden jetzt bei Google Calendar oder Yahoo oder was weiß ich wo, ne? Es ist mir dann immer noch lieber, dass sie auf irgendeinem Handy von vertrauensvollen Leuten wären, als jetzt irgendwo in der Cloud, wo das dann benutzt wird, um was auch eigentlich zu machen. Okay, dann hat das Buch noch.
Also eine große Anmerkung zur Synchronisierung, also Strafa-Leute haben vor 2-3 Jahren schon Z-Push
entwickelt, was halt quasi den Telefon, also ob das jetzt ein Nokia ist, ein iPhone oder ein Android ist, vorgaukelt, halt ein Exchange-Dokument zu sein. Und das funktioniert gut. Der Rapper ist aber eher ausgelegt, dass die kleinsten, die kleinsten eher dann noch der Outlook sind. Also das ganze Mavi-Gerappel da nachzubauen, beziehungsweise zu kapseln. Und ein anderer Ansatz und dann auch ein ganz freier Ansatz ist halt Kohle. Die haben auch dieses Z-Push-Modul von den Rapper-Leuten genommen und haben das dann nochmal ein bisschen angepasst, die Firmsdörfer. Und da funktioniert das auch. Also da kannst du halt Kalenderdaten, Adressdaten und E-Mails, in dem Fall natürlich dann halt auch synchronisieren.
Ja, wie gesagt, wie vor, es gibt viele tolle Lösungen, aber sag mal so ein Freizeit-Admin, installier mal kurz einen Collab-Server, der verschlüsselt ist und bei dir
zu. Ja, das wird nicht funktionieren, aber ich hab's privat gemacht, weil ich einfach auch nicht wollte, dass halt meine Kontaktdaten da irgendwo auf dem Google-Server rumliegen, oder ich hätte im Zweifelsfall nicht synchronisieren können. Also, da kann man das halt vielleicht als Service anbieten oder so. Sicher ist, passt das nicht so in die Lösung rein, aber wenn es darum ging, dass es halt eine praktikable, freie Variante ist, dann ist wohl auch eigentlich ganz gut behalten.
Ich denke, für das Installationsproblem allgemein wäre vielleicht FAI ein Ansatz. Ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist, diese automatische Installation für Debian, wo du letztendlich vorher alles driften kannst. Und da bist du nicht nur gebunden auf Debian-Pakete, die du da installierst, sondern du kannst auch zum Beispiel irgendein komplexeres System, wo halt dann noch ein bisschen manuelle Arbeit hinterher notwendig ist, komplett automatisieren. Das sieht dann so aus, dass du halt am Ende eine CD hast, einen USB-Stick oder halt einen Server, der mehrere OPX-Input betanken kann. Schon ist das Ding, der installiert immer durch, gut ist neu fertig. Also ich denke, dass wenn man dann in so eine Richtung geht, hast du dieses Problem gelöst und bist nicht unbedingt an die Distribution gebunden. Weil das funktioniert auch für andere Systeme. Muss dann halt, also meinetwegen für Ubuntu oder ich glaube sogar auch für Red Hat-Geschichten. Das ist da relativ gut abstrahiert, das Ganze. Also das wäre vielleicht ein Problem.
Bereits in die Diskussion, weil
ich bin schon Bock.
Was ich erwarte, ich möchte gerne so eine schöne Schnittstelle, dass jeder das installieren kann, ganz einfach. Und dann den Nutzer anlegen und so weiter und so fort, ohne dass man da zur Konsole rumkriegt. Schöne Appliance für alles. Also, so wie das Ding halt irgendwie geplant ist. Mhm. Aber ja, für alles.
Ja, was ich sagen wollte, wieso macht man es nicht einfach so, dass man komplett den Webserver auf der Live-CD laufen lässt? Also sagen wir mal, Live-CD mit eine abgespeckte Live-CD, nur mit VirtualBox drauf. Und dann lässt man auf dem Stick die virtuelle Festplatte halt, also das virtuelle System, dann hat man auch eigentlich im Prinzip immer alles für sich. Aber wenn dann nach Hause kommt, zieht man den Stick, also den, nicht den Stick, zieht die SSD-Karte raus und fertig ist, alles weg.
Das ist wieder eine andere Ebene von dem Ganzen.
Ist die nicht gut, die Idee, oder nicht wirklich
überhaupt? Nee, es geht ja darum, dass der Admin dann irgendwie so als Webinterface oder was auch immer dann ein paar Nutzer anlegen kann und mit dem Sogram, ne, und das Ganze. Das ist ein
Was man noch dazu sagen muss, bei Kohle, die haben halt quasi einen Ansatz gefahren, der so ein bisschen damit unterschlagen wird. Und zwar haben die halt eben nicht die Paketverwaltung, das klingt das noch komischer, die haben halt die Paketverwaltung von dem genommen oder von Reddit oder so, die dann auch implementiert, sondern haben halt selber auf das PKG Paketverwaltung gesetzt. Was wiederum dann liegt, um RPM ist, aber deren anderes war zu sagen, man kann eine Distribution XY nehmen, also ob das ein Debian ist oder ein Fedora oder ein SUSE, ist das mir egal. Man kann dort die Quelldateien also die Binaries oder die Quelldateien von dem Code runterladen und dann installiert es selber. Und die einzigen Fragen, die man beantworten muss, ist der Domainname und Admin-Passwort und so ein paar Sachen. Was man wahrscheinlich auch noch skripten könnte. Was ich damit sagen will, ist halt, dass wenn man ein Image hat, was das sozusagen kompiliert, dann halt dann bei Debian gibt es halt sogar schon Binaries, bei den anderen muss es dann kompiliert werden, das dauert halt einfach länger. Also wenn man quasi ein Image hat, wo halt die Kohleressourcen als Binary schon draufliegen, halt ich das Skript stoppe, wo ich halt fragen muss, was er für einen Namen bekommt. Wenn wir jetzt noch, da brauchen wir nur einen Namen. Dann installiert sich das von selber tatsächlich. Also der installiert halt einen eigenen Postfix, der installiert einen Cypress, der installiert einen Apache, wo dann halt Ordnung drauf läuft, also der Webtrainer und so weiter und so fort. Die läuft dann einfach. Du musst mal ausprobieren, ich guck's dir mal an.
Das ist halt so eine Plattform, wie jetzt da geplant ist halt. Aber die fehlt ja im Moment noch.
Wenn man jetzt sozusagen mit als Modul ausliefert und dann halt bei der Installation sagt, willst du das haben oder nicht, dann kann man es halt anstoßen. Also, wird dann halt nur schwierig mit einem lokalen Installer. Das geht dann alles nicht mehr.
Keine Frage?
Ja, doch. Bis zu welcher Datengröße geht das?
Ja.
Also die Frage wäre noch, bis zu welcher Datengröße geht das Projekt? Also du hast jetzt gerade von Kontakten gesprochen, interessant wären jetzt aber auch Dokumente irgendwie, denke ich jetzt mal ein Stück weit. Ich denke da jetzt, was du vorhin gesagt hast, also der Sicherheitsaspekt wäre ja notwendig für Dresden Nazi-Frei zum Beispiel. Und aber auch so hingehend weit. Was jetzt für mich interessant wäre, was jetzt aber wahrscheinlich der Lösung halt viel zu groß wäre, quasi dann über meinen Laptop quasi auf einem anderen Rechner dann CAD-Programme zu bearbeiten. Aber das ist, denke ich, ein anderes Problem. Also die Frage ist trotzdem, zu welchen Datenumfang, also gehen mit PDFs, gehen mit Büchern, was ist, wie weit geht die Idee?
Dokumente. Die Idee ist im Prinzip eine kleine Box zu bauen als Plattform, die sich jeder in sein Büro reinstecken kann und dort dann halt von mir aus irgendwelche Applikationen zum Dokumente bauen oder was auch immer oder Collabs, wie auch immer, dann mit Grafik zu installieren. Aber die Hauptidee bei dem Projekt ist tatsächlich so eine Art kleine Box wie das hier. Ich schließe das irgendwie bei mir ans Netzwerk an und an den Strom und der Mini-Rechner dann macht die Server-Infrastruktur, wo dann die Daten zusammenkommen und ausgetauscht werden.
Also quasi schon was fertig installiert.
Ja, das ist ja genau das, ne? Irgendwas ganz einfach installierbares.
Also, wenn wir machen das mit deinem Box, dann ist ja dann auch quasi ein Rechner, der schon, wo schon was drauf ist, was ich dann schon quasi benutzen kann, wo ich meine Nutzer einrichte, etc.
Oder selbst wenn ich selber drauf spielen muss, das ist ja nicht das Entscheidende, ob jemand was anbietet, wo es schon drauf ist. Ne? Es geht darum, hier eine Plattform zu schaffen. Also, im Prinzip so eine Box, die einfach so leiden, reinzoomen können in ihrem Büro und dann halbwegs gut benutzen kann.
Ja. Es gibt ja von 1&1
diesen Home-Server. Kann man den, ist da schon irgendwie was, dass man sowas flächen kann, weil der hätte genau die gute Qualität, theoretisch.
Du meinst das von der Hardware her?
Ja, ja, wenn man den dann irgendwie mit dem Debian flächen würde.
Das ist ja auch das Ziel von diesem Projekt, ja. Aber es fehlt halt im Prinzip noch so dieses eben die Distribution, dass Debian mit all den Sachen irgendwie, was genau auf diesen Plattformen läuft. Und das soll ja entwickelt werden. Oder in die Richtung, wo es geht.
Die Distribution ist jetzt schon festgelegt, oder?
Also im Prinzip. Im Prinzip gibt es halt dieses Debian-Projekt Freedombox, ne, und es eignet sich auch gut dafür. Und die SFE, die haben hier auf ihrer Infoseite, ich werde nachher nochmal die Links auf diese zwei Seiten hauptsächlich, da brauche ich nicht allzu viel noch machen, da gibt es ja relativ gute Zusammenstellungen, nochmal andere Vorträge, guckt euch die vielleicht nochmal an. Aber das ist ein Debian-Projekt. Das heißt, das würde ja dann mit Ubuntu irgendwann aufgehen. So. Und hier gibt es dann auch nochmal Projekte auf Applikationsebene oder sowas. Die sind natürlich unabhängig. Dieses OwnCloud, das haben sie natürlich toll gemacht, weil die da Debian-Pakete anbieten. Ich kann das mit einem Befehl bei mir installieren zu Hause. Das ist eine tolle Sache, aber das kannst du auch unter anderen Distributionen machen. Also die Applikationen sind ja eine Sache, aber diese Grundlage mal so eine Box einzustellen.
Ja. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wonach ich aber gerade versucht, die Möglichkeiten halt zu teilen, den anderen
nicht existieren müssen. Also was mir vorschlägt, ist eine Online-Plattform, an die ich dann entweder meine, meinen lokalen Server andocken kann oder halt Nutzer, die weniger vielleicht bewusst mit Daten umgehen, vielleicht ihre Dropbox-Account, aber dass man halt quasi eine zentrale Plattform hat, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, Inhalte zu teilen, ohne dass die auf der Plattform selber liegen. Also wenn ich jetzt halt... So ist das. Und jetzt weißt du, wie das gemacht
wird. Aber so jetzt einfaches Teilen von Files, da musst du dir dann mal bei OwnCloud das hier angucken, wie weit das ist. Ne?
Ja, also so eine Live-CD zum Beispiel ist wie vorhin ist noch nichts. Also ist da irgendwie
ja, wenn nehmen wir mal an, dieses Freedombox-Projekt ist dann so weit, dann wird die Installation ja im Prinzip auch eine Live-CD sein. Und das wird ja dann nicht ein Problem sein. Das Problem ist ja überhaupt die Grundlage mal zu machen. Also eine Live-CD zu machen, das kann ich dir in 5 Minuten bauen, aber das wird
da drauf
ausgeliefert, das ist
ja noch das Problem. Ja, klar, aber das war ja eben der Gedanke, den ich hatte, weil wenn man eine Live-CD hat, sagen wir mal, eine KDE-Basis oder machen wir einfach KDE und dann VirtualBox, dann kann man ja die virtuelle Regierung dann wieder auf dem Stick laufen lassen. Das war ja der Grundgedanke, oder? Dann kommt man auf die Festplatte rum.
Aber auf dem Stick muss halt die Distribution laufen.
Ja, einen kleinen Webserver halt, oder?
Ja, halt, das ist halt eine Sache. Wer bedient den, wie, der Benutzer an und so weiter. Okay, gibt's noch irgendwas, so nach dem Motto verwerft das alle?
Welche Größenordnung soll das denn irgendwann ergeben? Was halt oder ich sag mal, wäre jetzt denkbar, irgendwann mal eine Integration mit dem CRM-System oder ERP-System zu und das von vornherein ausgeschlossen oder ist das?
Ja, also, im Prinzip ist dieses Freedombox-Projekt ist dann tatsächlich eher darauf ausgerichtet, klein, so jeder hat sein eigenes Ding zu Hause, wo er seine Sachen hat. Also der Technik-Freak hat selber sein eigenes Zuhause so, ne? Und eine kleine Organisation hat ihres im Büro.
Ja, warum eine kleine Organisation ist irgendwann mal groß. Viele Probleme entstehen halt dann dadurch, dass man halt erst dann irgendwann den Punkt erreicht, ich komme mit meinem kleinen System nicht mehr weiter und ich muss auf eine große Idee. So, also ich suche halt irgendwo eine Lösung, die beides kann. Auf der einen Seite halt für kleine Unternehmen geeignet ist, weil frei und finanziell dann halt geeignet ist, die aber sich später dann so skalierbar ist, dass man halt sowas mit reinnehmen kann. In der System und also vom Grundkonzept klingt das ja eigentlich ganz gut. Die Frage ist nur, ist das jetzt
eine Lösung, oder ist man noch aufzubauen? Diese Ebene mit der Freedombox, das soll ja eher klein sein, aber wenn du jetzt diese Applikationsebene siehst, dieses Teil, das basiert auf, oh, wie heißt denn das PHP-Framework? Zend, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Zend war, aber das basiert auf Zend und das ist ja relativ, viele Features bieten oder die Suche ist relativ effizient und sowas, wenn du benutzt dann wiederum
wenn du nicht jetzt irgendwie in den dreistelligen Mitarbeiterbereich kommst innerhalb von ein paar Jahren, dann ist das ein reines Hardware-Dropbox.
Ja, dann sprengst du
halt im schlimmsten Fall so immer die Datenbank oder deine Requests down, aber mehr ist nicht skalierbar. Auch von der Funktionalität an sich her. Momentan das Ziel so relativ präsent, kann ein paar Kontakte managen, kann Termine vermeiden. Aber dann so die Interaktion zu den Hauptträgen zum Beispiel, das muss ich mit Punkt ziehen.
Ja,
das sehe ich momentan zum Beispiel nicht.
Könnte man aber mit ein bisschen Bastel irgendwie, ich meine, die Nutzerdaten liegen ja auch alle in einer SQL-Datenbank und siehst du die halt in das andere System rüber. Das ist dann parallel laufen, das spricht ja auch nicht.
Naja, das ist halt genau das.
Genau, das habe ich so gemeint. Also ich finde dieses Pirate-Cap ganz toll, aber ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich keine Ahnung habe wirklich. Also du müsstest mir erklären, was ein DynDNS ist. Aber ich kann Wiki zum Teil. Aber trotzdem finde ich genau das, was er angesprochen hat, genau das kannst du nicht. Weil ich gerne mit anderen Leuten an Dokumenten arbeite und da wäre es halt ganz toll, wenn die auch irgendwo sicher sind und die irgendwo ruhig Weg suchen können. Aber vielleicht bringt das auch keiner, keine Ahnung.
Aber dann kannst du ja wirklich, wenn du dann zig Dutzende Mitarbeiter hast, auch einen richtig fetten Server in die Firma stellen. Das ist ja nicht das.
Aber als Student sind die Firmen immer. Naja, ist egal.
Ja.
Umcloud finde ich super. Das ist ja gut.
Kennst du auch eine Alternative zu den Dropbox?
Genau dieses wollen wir zum Beispiel bei OwnCloud machen. Und zwar kannst du dich da mit Laptop drauf und mit KDE und so weiter und kannst da deinen File abwählen. Und bei Tile habe ich jetzt auch gesehen, die sind gerade im Entwickeln von einem File-Manager. Ja. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Das war alles so Anregungen mal und zur Diskussion stellen und mal ein paar Konzepte vorstellen. Das ist ja alles noch nicht miteinander integriert. Darum geht es ja bei dem Projekt. Okay. Ich bin noch ansprechbar, falls jemand sagen wir möchte. Ansonsten danke fürs Interesse. Und wenn ihr was beitragen wollt, ich werde die Links auf die Händlerwerbseite stellen. Dann kann man die nochmal irgendwie abrufen. In schätzungsweise 2-3 Stunden.